In welchem Kontext stehen Sprache und Rassismus? Wie kann in einer Gesellschaft eine Sprache entstehen, in der Menschen nicht aufgrund von zugeschriebenen Zugehörigkeiten in Kategorien gesteckt werden? Die Autorin und studierte Politikwissenschaftlerin Kübra Gümüşay widmet sich in ihrem Buch Sprache und Sein eben diesen Fragen. In der von TAKT organisierten Veranstaltung gab sie einen kleinen Einblick in ihr Buch und das unglaublich große, vielfältige und facettenreiche Themenfeld der Sprache. Sprache verändere unsere Wahrnehmung, sie öffne einem die Welt und grenze sie im selben Moment ein. Besonders, wer mehrere Sprachen spreche, stoße auf unübersetzbare Worte. So finde Kübra beispielsweise für den deutschen Begriff der Schadenfreude oder des Fernwehs kein Pendant in der türkischen Sprache. Umgekehrt beschreibt das türkische Wort Yakamos die Reflexion des Mondes auf der Wasseroberfläche und das japanische Wort Kumurebi das Sonnenlicht, das durch die Blätter von Bäumen schimmere. Beschäftige man sich mit anderen Sprachen, könne es dabei helfen, die Grenzen der eigenen Sprache zu erkennen und zu öffnen. Wenn Sprache unsere Welt so sehr lenke, beeinflusse und Stoff unseres Denkens sei, müsse es doch selbstverständlich sein, dass man immerzu selbst reflektiert, ob man mit dieser Prägung einverstanden ist. Sprache sei mächtig und Macht bedeute Verantwortung. Gümüşay berichtet von Lücken zwischen der Sprache und der Welt. Sprache reiche manchmal nicht aus, um bestimmte Sachverhalte greifbar zu machen und zum Ausdruck zu bringen. Um die Sprach- und Machtlosigkeit der Betroffenen sichtbar zu machen, wenn Missstände nicht eindeutig benannt werden können, wird anhand des Beispiels der sexuellen Belästigung deutlich. In den 1960er Jahren existierte der Begriff der sexuellen Belästigung in der USA noch nicht. Somit bestand auch keine gesamtgesellschaftliche Übereinkunft darüber, was dieser Begriff genau umfasst. So seien Belästigungen am Arbeitsplatz als Komplimente oder gar als Flirt abgetan worden. Und auch der Täter sei sich keiner Schuld bewusst gewesen, während seine Angestellten weder das Geschehen benennen noch Maßnahmen ergreifen konnten, um sich in Zukunft zu schützen.
Ihre Erfahrung war also damit nicht existent. Erst mit der Verbreitung des Begriffes und eines geteilten Verständnisses von sexueller Belästigung konnte dieser Missstand auch gesamtgesellschaftlich problematisiert und als solcher erkannt und gesehen und begriffen werden.
Im Kontext von Sprache und Rassismus bezog sich Gümüşay in einem Gedankenspiel auf Worte, die eine gewaltvolle Perspektive einnehmen und gewaltvolle Erfahrungen transportieren, sowie eine diskriminierende rassistische Grundstruktur aufweisen.
Stellen Sie sich vor, ein Spanier kommt bei einer Schifffahrt nach Mexiko vom Kurs ab und legt am Hamburger Hafen an. Er entdeckt für sich also tatsächlich Hamburg. Doch nun stellen Sie sich vor, dieser Moment ginge als Entdeckung Hamburgs nicht in seine persönliche, sondern in die Weltgeschichte ein. So, als hätte es vor ihm dort nichts gegeben. Keine Traditionen, keine Menschen, keine Kultur. Stellen Sie sich vor, die Hamburger Bevölkerung würde infolge dieser Entdeckung nicht nur massenhaft ermordet und ihres Besitzes beraubt, sondern fortan auch gegen ihren Willen als Mexikaner bezeichnet werden. Es wäre ein Beharren auf der Perspektive der Ignoranz, der Gewalt, des Mordens, der kolonialen Herrschaft. Und nichts anderes tun wir, wenn wir die indigenen Völker Amerikas als Indianer bezeichnen oder wenn wir die Verwendung des N-Worts verteidigen. Wir beharren damit auf der Perspektive der Kolonisierenden, der Sklaventreiber, der Entmenschlichung.
Es habe nichts mit Höflichkeit, politischer Korrektheit oder einer progressiven Haltung zu tun, wenn man Menschen so bezeichnet, wie sie selbst bezeichnet werden wollen. Es sei einfach eine Frage des menschlichen Anstands, ihrer Perspektive Raum zu geben, anstatt diese zu unterdrücken. Es gäbe so viele Perspektiven auf der Welt, wie es Menschen gäbe. Werden jedoch eingeschränkte Perspektiven, wie die der weißen EuropäerInnen oder NordamerikanerInnen, über die anderer gestellt, erhalten diese privilegierten Sichtweisen hegemonialen Anspruch, während andere ihren Geltungsanspruch verlieren und ihnen die Existenz abgesprochen wird. Hinterfrage man die vermeintliche Universalität dieser herrschenden Perspektiven, müsse man mit Entrüstung rechnen. Begriffe wie der des alten weißen Mannes würden Widerstand erfahren, weil sie die Perspektive umkehren.
Die Beherrschten bezeichnen die Herrschenden und offenbaren damit nicht nur, wie spezifisch und unterdrückend Sichtweisen sein können, die sich selbst als neutral, universal, objektiv und neutral verstehen, sondern verdeutlichen das Prinzip der Zuschreibung selbst.
Um die Wesensmerkmale von unterdrückten Strukturen und Perspektiven aufzudecken, lud Gümüşay in das fiktive Museum der Sprache ein. In diesem Museum gäbe es zwei Kategorien von Menschen, die Benannten und die Unbenannten. Die Unbenannten seien Menschen, deren Existenz nicht hinterfragt werde. Sie gelten als die Norm, der Maßstab und der Standard. Das Museum sei für Menschen wie sie gemacht und zeige die Welt aus ihrer Perspektive. Sie seien die Benennenden. Im Kontrast dazu werden von der Norm abweichende Menschen ihrer Identität beraubt und fungieren lediglich als VertreterInnen einer bestimmten Kategorie. Sie werden von den Unbenannten benannt und etikettiert als die muslimische Frau, der homosexuelle Mann, die Frau mit Behinderung oder der Geflüchtete. Für die Unbenannten sei dieser Zustand normal, obwohl Individualität für sie selbst Grundlage ihres Seins sei. Kübra Gümüşay erzählte von einer juristischen Konferenz, zu der sie eingeladen war, um einen Vortrag zu halten. Auf dieser Konferenz wurde der alte weiße Mann kategorisiert, worauf sich ein Herr aus dem Publikum meldete, um sich darüber zu beschweren, dass alte weiße Männer zu einer Gruppe homogenisiert wurden, denen man negative Eigenschaften zuschrieb.
Dann ging ein Raunen durch das Publikum und es gab eine Diskussion, es ging hin und her und hin und her. Und ich hatte das Museum der Sprache ja kurz zuvor präsentiert und hier sah ich eine Möglichkeit, nochmal dieses Beispiel anzuwenden, um zu verdeutlichen, was genau mit Menschen passiert, wenn sie benannt werden. Und ich erklärte ihm, dass das, was er gerade erlebt, ist, benannt zu werden. Und zwar ist er ein Mensch, der es nicht nur gewohnt ist, als Individuum betrachtet zu werden, mit einer komplexen Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft, mit eigenen Ecken und Kanten und Makeln und Fehlern, sondern er ist auch gewohnt, dass wir die Welt durch seine Augen betrachten. Und nun erlebt er, wie er pauschal einer Kategorie zugewiesen wird, alten weißen Männern, und wie diese Kategorie nun auch noch mit negativen Eigenschaften belegt wird, wie sexistisch, rassistisch, privilegiert, seine Privilegien nicht hinterfragen. Und plötzlich muss sich dieser Mensch, der es gewohnt war, eigentlich als Individuum betrachtet zu werden, nun muss er plötzlich erleben, was es bedeutet, als der Vertretende einer Kategorie wahrgenommen zu werden, als jemand wahrgenommen zu werden, der nicht mehr als Individuum betrachtet wird. Er muss sich nun plötzlich zu dem Verhalten anderer Menschen verhalten, die zufällig mit ihm in dieser gleichen Kategorie stecken. Er muss nun dazu Stellung und Position beziehen. Er muss andere Dinge tun, als die er zuvor getan hätte, muss stattdessen nachweisen, dass er nicht den Zuweisungen und Vorurteilen über seine Kategorie entspricht, also dass er nicht sexistisch, rassistisch, privilegiert und seine Privilegien nicht hinterfragend ist.
Dieser Mann habe erlebt, wie er seiner eigenen Individualität beraubt wurde und man in ihm nur noch die Repräsentation einer groben Kategorie sähe. Das, was dieser Mann für einen kurzen Moment erlebte, sei für viele Menschen ein Leben lang Realität. Nicht als Mensch wahrgenommen zu werden, sondern nur als Repräsentierender einer bestimmten Kategorie.
Und nachdem ich genau dieses Beispiel anwandte, löste sich die Spannung im Raum. Und vielen war damit deutlich, was mit uns in dem Moment passiert war. Und die Wut auf ihn war verflogen, seine Wut war verflogen. Nicht, weil damit Missstände oder sonst welche Dinge weg wären, sondern weil wir nun betrachten konnten und sehen konnten, was mit uns passiert, wenn wir auf die eine oder andere Art und Weise miteinander sprechen. Wir waren sozusagen außerhalb des Museums der Sprache und konnten sehen, was mit Menschen passiert, wenn sie so betrachtet und gesehen werden.
Trotzdem, erklärt Kübra Gümüşay, sei ihr Plädoyer nicht, dass alle Menschen in ihrem Leben einmal die Entmenschlichung spüren sollten oder Kategorien vollkommen über Bord geworfen werden müssen. Denn Kategorien seien Werkzeuge, die es benötige, um sich über die Welt verständigen zu können. Allerdings seien Kategorien nicht fertig und nicht endlich.
Ein schönes Beispiel dafür ist vielleicht wenn man sich so ein Farbspektrum vor Augen führt und sich die verschiedenen Farben mal so anschaut. Und dann gibt es halt Kategorien, die wir haben, wie Rot, Blau, Grün, Gelb, Lila etc. Und man kann sich vortrefflich darüber streiten, ob nun etwas noch blau oder schon grün oder türkis ist oder ob etwas schon orange oder noch rot ist. Und das alles zeigt uns, dass die Kategorien, die wir haben, Werkzeuge sind, die uns helfen, übereinander und zu verständigen über die Welt, aber dass sie mitnichten fertig und absolut sind, sondern lediglich Werkzeuge.
Diese Werkzeuge müssen so gestaltet werden, dass sie respektvoll, menschlich, ermöglichend und nicht unterdrückend seien. Obwohl Individualität, Komplexität, Ambiguität, Makel und Fehler zum Menschsein gehören würden und eine Person in ihrem Facettenreichtum ausmachen, seien dies Privilegien, die von der Norm abweichenden Menschen nicht zugestanden werden. Stellt man sich nun die Frage, wieso die Räume des Museums geschlossen seien und was den Unbenannten die Individualität raube, kommt Kypra Gümüşay zu einem folgenden Beschluss.
Das, was diese Türen im Museum der Sprache zum Abschließen bringt, ist der Absolutheitsanspruch, der Universalisierungsehrgeiz, dieser eklatante Mangel an Perspektivbewusstsein. Der Irre glauben, diese Kategorie sei abschließend und man könnte eine ganze Gruppe an Menschen abschließend verstehen, weil man sie der richtigen Kategorie zugewiesen hat.
Dieser Irrglaube des Absolutheitsanspruchs würde außerdem darin bestärkt werden, dass wir in einer Kultur leben würden, in der solche verabsolutierenden Menschen mit Anerkennung und Aufmerksamkeit belohnt werden würden. Ein konstruktiver Diskurs sei nur möglich, wenn sich die Einzelnen in ihrer Begrenztheit bewusst wären. Die Herausforderung sei es nun, ein Perspektivbewusstsein, eine Perspektivvielfalt zu entwickeln. Häufig implizieren verschiedene Perspektiven kleine Teilwahrheiten, die aber nur in ihrer Begrenztheit richtig seien. Ziel sei es, diese Perspektiven zu kontextualisieren und Teilwahrheiten als solche zu erkennen. Man müsse begreifen, dass diese niemals die ganze Wahrheit darstellen. Denn die Welt ist komplexer, als es die verschiedenen Perspektiven zulassen. Ihr Buch Sprache und Sein bietet viele Denkanstöße und ruft dazu auf, die eigene Position ständig kritisch zu hinterfragen, zu reflektieren und auf den Absolutheitsanspruch zu verzichten, um eine Gesellschaft zu schaffen, in der alle gleichberechtigt sprechen und sein können.